Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir vor dir stille werden, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir dich erkennen als ein Gott, der so groß ist, so unvorstellbar groß. So groß, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um uns selbst oder diejenigen, die du uns anvertraut hast. Wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus alles gegeben und gebracht hast, das nötig ist, dass wir zur Ruhe kommen. Jesus, du bist unsere Gerechtigkeit. Wir müssen nicht mehr streben. Wir müssen nicht mehr strampeln. Wir müssen nicht unsere eigene Gerechtigkeit versuchen, vergebens zu beweisen, sondern wir nehmen deins an. Das ist so viel einfacher. Du bist uns, Vater, zu Gerechtigkeit geworden in Jesus Christus. Und wir danken dir, dass wir heute zur Ruhe kommen können, am Sabbat, an deinen Tag, ein Tag der Ruhe. Preisen dich für dein Wort und bitten dich, dass du nicht nur uns segnest, sondern überall, wo das Brot gebrochen wird und vom Kelch getrunken wird, wo Menschen sich ernähren an dein Wort und sich reinigen lassen von deinem Blut. So segne uns, Jesus, und auch diejenigen, die nicht hier sein können, auch die Teens, jetzt in ihren Gottesdienst, und die Kinder nehmen an, segne die Mitarbeiter, Jesus, und wir danken dir, dass du gesagt hast, da wo wir zusammenkommen, dass du mitten unter uns bist. Amen. Wir sind im Psalm 77 bei Asaf. Und Jörg hatte uns schon erzählt, dass Asaf Priester, er gehörte zum Haus Levi, dass Asaf Priester und Prophet, er war ein Seher und auch Leiter in der Anbetung. Es war ein Mann, der in Verantwortung stand. Verantwortung für andere. Und da stehen wir, eigentlich alle, die wir hier sind, stehen irgendwo in Verantwortung. Und Asaf hat dieses Lied geschrieben und es ist eigentlich ein Ruf zu Gott. Wir wissen nicht genau, auf welchen Zeitpunkt er sich bezieht, aus welcher Situation heraus er hier dieses Psalm schreibt. Die Ausleger sind sich da nicht unbedingt alle einer Meinung. Wichtig ist, dass da Not ist und nicht nur Not in sein persönliches Leben, sondern Not im Volk. Und das wird im Psalm oder in diesem Psalm deutlich, dass es nicht nur um seine eigene Not geht, sondern um die Not des Volkes Israel. Er ist in Verantwortung und das Ganze geht viel tiefer, weil er nicht nur sich selbst sieht, sondern die Menschen, die ihm und auch andere Männer und Frauen im Volk, die mit ihm zusammen diese Verantwortung tragen. Er schreit, wir lesen in Vers 1 zu den Herrn: Ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich Er ruft, aber macht das ganz deutlich, dass er zuerst Gott anruft in seine Not. Wir Menschen wenden uns irgendwo hin in der Not. Wir suchen Schutz, wir suchen Rat, wir suchen Heil, wir suchen Trost. Wo gehst du denn hin? In der Not. Frau, dein Mann kann dich nur bis zum gewissen Punkt helfen und schützen. Er ist dir schon vom Gott gegeben, um dich zu trösten, zu helfen. Aber ihm sind Grenzen gesetzt. Und wenn wir da Hilfe suchen oder dort Hilfe suchen, wo Grenzen sind, werden wir auch nur begrenzt Hilfe bekommen. Gott ist grenzenlos, der wunderbare Ratgeber. Er ist nicht nur ein Ratgeber, Ratgeber gibt es ja viele, aber Gott ist ein wunderbarer Ratgeber, es ist nicht nur Verstand. Er ist dazu in der Lage, über und durch deinen Verstand Wunder zu tun. Das, was der Mensch nicht tun kann, das tut Gott mit links. Denn er ist ein Gott, der Wunder tut. Und nicht nur das, sondern er ist ein wunderbarer Gott. Er ist selbst wunderbar. Er ist das größte Wunder. Er tut nicht nur Wunder, und das merken wir in der Anbetung, wenn wir unser Herz auf Gott ausrichten, dann hast du doch geschmeckt und gesehen immer wieder und danach sehnst du dich. Deswegen freust du dich, wenn die Anbetung losgeht, weil du da etwas Wunderbares spürst, etwas, was du dir nicht erklären kannst. Schmecket und seht, dass der Herr wunderbar ist, gut. Und in seine Verwirrung, in seine Verzweiflung hier, schreit Asaf, und das ist wichtig zu sehen, Leiter, Könige, Propheten, Jesus selbst an der Grenze im Garten Gethsemane. Man kann schon sagen, verzweifelt, wo wende ich mich hin? Helfe ich mir selbst oder tue ich das, was Gott will? Will ich Gott treu bleiben? Will ich den schmerzhaften, schweren Weg gehen? Ich muss mich entscheiden. Und ich muss mich oft entscheiden für das Leiden. Leiden gehört zum Leben dazu, Geschwister. Und wir haben viel, viel gehört und gesehen in den Verkündigungen in den letzten Monaten. Ja, wie lange sind wir in dem Psalm? Ihr müsst mir helfen. Schon eine lange Zeit, oder? Und viele haben an einem Punkt irgendwo die Schnauze voll gehabt von Buße, von Leiden. Jesaja 53. Wie war Christus? Die ersten Verse. Er war so voller Leiden, dass er als Gott nicht zu erkennen war. Das kann doch nicht Gott sein. Wir können Gott in seiner Herrlichkeit mit Leiden nicht verbinden. Geht nicht. Gott offenbart sich in Kraft und Herrlichkeit, aber er offenbart sich auch in seine Liebe, im Leiden. Und als ich das mal begriffen habe, vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, dass der Mensch ja Gott nicht erkennen konnte. Jesaja 53 in Jesus, weil Jesus ein Mensch war, der litt. Und die haben gesagt, nein, Leiden hat nichts mit Gott zu tun. Und das wird auch von Pult verkündigt heute, das wird gelehrt. Gott ist ein Gott der Kraft und der Freude. Und er will nicht, dass wir unnötig leiden. Aber eine gefallene Welt wird zu Gott gezogen im Leid. Und wenn wir die Augen auftun heute, welch ein Leid, da mögen wir doch gar nicht hingucken, oder? Welche Verzweiflung, welche Verwirrung. Wir dürfen aber uns dieses Leiden der Hoffnung, dass Gott Wunder tun kann im Leid. Da, wo es finster ist, da, wo es hoffnungslos ist, tut der wunderbare Gott Wunder und reißt den Menschen heraus aus der Not. Aber wir können unsere Augen zu dieser Not nicht zumachen. Wir können nicht sagen, es gibt keine Not. Wir müssen es zulassen, dass Gott sich verherrlicht in und durch unsere Not. Und der Prophet schreit hier, nicht nur für sich selbst, sondern er sieht das Volk Israel. Er sieht die ganze Geschichte. Er sieht Mose, die Zeit in Ägypten, die Phase der Befreiung aus Ägypten. Er sieht, wie das Volk immer wieder gefallen ist und unterdrückt worden ist von verschiedenen Nationen, den Phasen der Geschichte Israels, unter den Assyriern, das hat nicht genug. Da haben die genug gelitten. Die Babylonier mussten kommen und sie gefangen nehmen. Ihre Hauptstadt zerstören. Das sieht er alles. Und er sieht es und versteht es nicht. Er hat genau dieselbe Probleme wie wir. Er kann mit diesem Leid nicht umgehen. Und er ruft und schreit zu Gott. Wenn wir die Geschichte der Menschheit sehen, angefangen mit Adam und Eva und dann Kain und Abel, sehen wir, dass wenn die Sünde hineinkommt in die Welt, wenn der Widersacher, der Teufel, der Zerstörer, den Menschen mit in die Zerstörung hineinreißt, dass die Zerstörung bereits schon ganz am Anfang so schlimm war, und das lesen wir in 1. Mose, ich glaube es ist Kapitel 4 oder 5, ganz am Ende, der letzte Vers, in den Tagen, wo es so schlimm wurde, da wo Kain Abel umbrachte, da wo Brudermord sich offenbarte, mittendrin in eine Familie, die Gott eigentlich wunderschön geschaffen hatte. Die Menschen waren schön, Gott sah sie und freute sich an dem, was er geschaffen hatte. Der Garten, es war alles wunderbar. Die ganze Schöpfung war herrlich. Die Herrlichkeit offenbarte sich und wurde deutlich in der Schöpfung. Aber der Mensch mit dem Widersacher zusammen reißt das Ganze runter und verursacht Zerstörung an. Und als Adam und Eva sehen, dass der eine Sohn in der Lage ist, den anderen auszulöschen, schreien sie zu Gott. In der Not schreien wir und schreien zu Gott. Adam und Eva, aber auch hier Asaf. Zur Zeit meine Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Und dann kommt dieses Wort auf, das wir wiederholt lesen, dreimal, und dadurch, durch dieses Wort Sela. Sela heißt Ruhe. Ruhe. Das, was wir jetzt machen am Sabbat. Wenn du die Welt nicht verstehst, wenn du mit deiner Situation nicht umgehen kannst, wenn du verunsichert bist, nimm dir ein Sabbat mit Gott. Werde ruhig. Wir sehen das doch in der Erziehung an unsere Kinder, wenn sie durchdrehen und ausklinken und sich total benehmen. Wir empfinden mit ihnen. Wir handeln barmherzig. Und so ist es auch mit Gott. Hey, beruhige dich. Setz dich hin. Und manchmal fassen wir sie schon kräftig an. Oder setzt du dich jetzt bitte hin? Und bei unseren Kindern, ich weiß nicht, wie es bei euren, und wenn ich zurückgucke zu meiner Kindheit, wo wir anders erzogen wurden als heute, und ich möchte das jetzt nicht heute Morgen so eine große Diskussion machen, wo ich auf meinen Papa nicht gehört habe und mich ruhig hingesetzt habe, da habe ich es zu spüren bekommen, auf dem Popo. Da wurde mein Popo warm. Wenn es nicht anders ging, er hat es nicht gemacht aus Rache oder Verzweifeln oder irgendwo Vergeltung, überhaupt nicht. Er hat lange mit mir geredet und versucht, mich zur Ruhe zu bringen. Und die letzte Lösung, die letzte Antwort war, ruhig jetzt. Mich zu Besinnung zu bringen durch dem, dass ich einfach ruhig bin und begreife, Papa hat alles im Griff. Du drehst durch, aber es ist völlig unnötig. In dem Ganzen, in diese ganze Auseinandersetzung mit Dingen, die wir nicht verstehen oder nicht verkraften, nicht interpretieren können, leiden wir. Wir leiden oft an uns selbst, manchmal an meine eigene Dummheit, sehr häufig, sehr, sehr häufig. Hier geht es aber um das Leiden, was Gott zulässt. Und das ist, es hat einen Sinn. Es ist sinnvoll, das, was Gott zulässt. Hier geht es nicht um das sinnlose Leiden. Im Neuen Testament lesen wir darüber, die leidet vergebens umsonst. Sie lernt nichts daraus. Aber im Leiden lernen wir. Wir schlagen ganz kurz Jeremia, wenn ihr euer Bibel mit habt. Und ich wollte sagen, oder ich wollte erinnern, dass es wichtig ist, dass wir unsere Bibel haben, dass wir sie in der Woche lesen, dass wir sie Sonntag mitbringen, und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Ich finde in einer anderen Bibel, die mir fremd ist, finde ich nichts. Aber in einer Bibel, in der ich ständig drin bin, finde ich ganz schnell die Verse. Heute Morgen, weil ich nicht aus der Lutherbibel lesen wollte, sondern, und es hat seine Gründe, sondern aus der Elberfelder die Schlachter, habe ich Gabis Bibel genommen heute früh. Ich stand früh auf, um mich noch ein bisschen vorzubereiten, und Gabi sagt, wo ist denn meine Bibel? Ich hatte sie geklaut, sie hat sie sofort vermisst. Und ich sage, das ist nein, nicht deine Bibel, das hat mir Markus gegeben zu meinem 60. Geburtstag. Er sagt, nein, das ist meine Bibel, sagt sie. Ja klar, ich habe sie ihr gegeben, weil ich sie nicht lesen kann. Schlachter ist für mich zu schwierig, Luther ist einfacher. Es ist so wichtig, dass wir unsere Bibel haben und dass wir sie mitnehmen und tragen, uns Notizen machen, Dinge unterstreichen. Und Gabi hat was dagegen. Sie sagt, okay, nehm sie, aber mal sie doch nicht voll. Aber Gott, wie bei dir, bei uns alle, Gott spricht doch, während wir lesen. Und da wollen wir unbedingt das vollmalen und noch Notizen machen, oder? Das was Gott da uns offenbart hat, das wollen wir nicht loslassen, das möchten wir behalten. Ne? Wir möchten nicht, dass es verloren geht. Aber jetzt sind wir erstmal in Jeremia und diese Frage mit dem Leiden. Der Prophet hier, Jeremia, klagt über die Last des Leidens, auch als Prophet in seine Aufgabe. Und er sagt in Vers 9, ich will ihn nicht mehr erwähnen, er spricht hier von Gott. Jeremia, entschuldige, 20 und Vers 9. Was lacht ihr denn? Kommt, ihr könnt euch ja hier hinsetzen, wenn ihr wollt. Er klagt über die Last seines Dienstes. Ich tue doch nur mein Bestes, Kinder. Seid geduldig mit mir. Er leidet so viel am prophetischen Reden. Er spricht und erzeugt Wirbel. Das Wort Gottes wirbelt uns auf. Und wir mögen die Propheten nicht und nehmen das oft ganz persönlich und hassen den Prediger, weil er immer unser Leben aufwirbelt. Wir mögen den Sturm nicht. Aber wenn Gott spricht, kommt ein Sturm. Und in Sturm bringt Gott all das Unreine von unten. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge in Südamerika, das Schönste für uns war als Kinder, drive to the beach, am Strand, ab zum Strand. Aber wir wussten ganz genau, wenn es vorher ein Unwetter gegeben hatte und das Meer über Tage aufgewühlt haben, hatten wir nicht nur Platz zum Schwimmen auf dem schönen sandigen Boden, sondern wir hatten zu tun mit leeren Flaschen, Dosen, alte Schuhe, Plastiktüten und Zeitungen. Alles, was so nach unten versunken und nicht mehr zu sehen war. Obendrauf war das so schön kristallklar und sauber, das Meer. Und das funkelte in der Sonne. Aber unten drunter war so viel Müll. Da musste der Sturm kommen. Es musste Trübsal kommen. Das Meer musste bewegt werden, damit das, was unten ist, versteckt in unser Leben, ans Licht kommt. Und dann sind wir als Kinder, wir haben dann immer ein Zelt aufgestellt und in der Umgebung von Zelt haben wir zuerst aufgeräumt. Ganze Müll, die Flaschen, die Dosen, die Plastiktüten, das sind jetzt schon 60 Jahre her. So lange gibt es Müll im Meer. Wir haben Löcher gebuddelt und das alles da rein und zugedeckt. Geht wieder alles von vorne los, oder? Ja. Ich will ihn nicht mehr erwähnen. Er spricht und erzeugt so viel Bewegung. Er wühlt das Leben von anderen Menschen auf und Menschen fangen ihm zu hassen. Und zu verfolgen, genauso wie bei Paulus, genauso wie bei Jesus, als er in der Welt hineinkommt. Die Welt freut sich nicht, meine Freunde, über das Licht, diese Welt. Das Licht bringt der ganze Schmutz heraus. Und die wollten Jesus von vornherein, der Teufel, und nicht nur die Juden, die anderen hätten auch mitgemacht, wollten das Kindlein nach das Römische Reich, das Licht auslöschen. Und wenn wir, auch in dieser Gemeinde, diejenigen, die das Wort verkündigen, regelmäßig, die kriegen Ärger in der Gemeinde. Leute mögen nicht das, was sie hören, weil sie aufgewühlt werden und viele Dinge an der Oberfläche kommen. Ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinen Namen reden, sagt der Prophet, ein mächtiger Prophet wie Jeremia. Er hat genau dasselbe Problem wie Asaf. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. 1. Korinther 9,16. Paulus sagt dasselbe. 1. Korinther 9. Ich hoffe, ich habe es richtig. Erste, jetzt bin ich schon bei zweite. Das ist das Problem. Nee, 2. Korinther. Bin ich da richtig? 2. Korinther? Nein? Nee, gibt es gar keins. Also ist es, wenn es keins in 2. gibt, dann muss es ja 1. sein, oder? 1. Korinther 9, 16, vermute ich. Hat es jemand schon? Mach mal weiter. Nein. 1. Korinther. Denn, 9,16, 1. Korinther 9,16. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, der spricht genauso wie der Prophet, so ist das kein Ruhm für mich. Ich habe da nichts von. Ich werde deswegen nicht geliebt, ich werde deswegen gehasst. Ich bekomme Probleme, wenn ich im Leben von anderen herumwühle. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Ich muss es tun, ich kann nicht anders. Ich liebe die Wahrheit so sehr, ich sehe meine Verantwortung so sehr, dass ich sprechen muss. Und wie oft habe ich da im Büro durch die Jahre gesessen und Menschen geredet und denen Dinge gesagt, die ich gar nicht sagen wollte. Und ich war mir bewusst meine eigene Schuld in dem Moment, wo ich meinen Mund aufgetan habe, gesagt, das ist scheiße, was du da machst. Und weiß selbst, da komme ich her. Wenn ich das Wort spreche, muss ich es auch hören. Auch in meiner Aufgabe. In der Gemeinde oder in der Familie, doch Eltern mit Kindern. Mach das nicht, aber Papa, du hast das auch gemacht. Ich habe dein Zeugnis gehört. Ja, ich sag's dir, damit du aber du von meinem Leiden lernst, dass du da vom Leiden profitierst, das hat nichts gebracht, das hat mein Leben zerstört, meine Ehe zerstört. Deswegen sollst du das jetzt nur nicht mehr tun. Und wehe mir, sagt er, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Das ist die Verantwortung, die er hat. Genauso wie mit Asaf. Zurück zu Psalm 77. Er muss reden. Und daraus kommt Leiden. In den letzten, ja, wenn ich sage jetzt Wochen, stimmt das? Weil ich bestimmte Situationen sehe, wenn ich Monate sagen würde, müsste ich sagen, ja, sind aber auch Monate, wo ich sehr gelitten habe. Wenn ich sagen würde, Jahre, ja, dann stimmt das auch. Wenn ich zurückschaue, da ist viel Leiden. Wisst ihr, ich habe gelernt im Leiden. Unsere Eltern haben uns das gesagt. Wenn du so nicht lernst, dann lernst du es durchs Leiden. Dann wirst du leiden und das lernen. Und Asaf lebt unter einem Volk, das widerspenstig ist, aufsässig, halsschörig. Und sie machen nicht nur den Propheten, aber sie machen Gott selbst Kopfschmerzen. Gerade aus Indien zurück und ich hatte 3 Stützpunkte, die ich besuchen sollte. Mir wurde die Aufgabe gegeben, bestimmte Leute zu besuchen und sie zu ermutigen. Das sind Geschwister, die ich schon viele Jahre kenne und sehr liebe. Eine indische Familie, die mir näher ist, aus irgendeiner anderen Familie in Indien. David und Edna. Und Edna war vor kurzem verstorben. Und David ist schon viele Jahre krank, sehr krank am Herzen. Ein Mann, dessen Leben gezeichnet ist vom Leiden. Seine Aufgabe in den Bergen in Nordindien hat er sehr gelitten, an seinem eigenen Leib wegen des Evangeliums. Verfolgt und gehasst und verjagt. Und nun liegt er da in sein Bett und ich bin nebenan. Es ist früh morgens, ich bin um 6 Uhr angekommen und bin schon 18 Stunden unterwegs, im Flugzeug, auf Flughäfen und völlig fertig. Brauchte eine Dusche, aber ich war so kaputt, ich konnte nicht mal duschen. Ich habe ins Bett mich hingeschmissen und habe geschlafen. Und wahrscheinlich durch mein Schnarchen das ganze Haus wachgehalten. Aber auf jeden Fall, ich komme dann irgendwann durch und denke, oh nee, wo bist du hier gelandet? Das ganze Haus, das ist alles so traurig. Die Situation ist so traurig. David hat gerade seine Frau, die Edna, verloren und selbst liegt er in Schmerzen schon Wochen mit einem schwaches Herz und solche Nierensteine, die so schwer sind, dass sie auf den Nerven richtig sich abgelegt haben und er kann nicht einmal aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Seine Kinder mussten ihm Popo putzen. Er pinkelt sich voll. Ein Elend, das hat man sogar gerochen, dieses Elend. Und ich lege nebenbei, ich denke, in das Haus des Elends will ich nicht hinein. Ich will nicht. Warum bin ich überhaupt hergekommen? Wir reden über das Leiden und das Haus des Leidens in Prediger. Und so ich erinnerte mich ja da an ein paar Verse in Prediger, auch im Austausch später mit Dilip. Und es steht da etwas zum Thema Leiden. In Vers 7 vom Prediger lesen wir: Ein guter Name ist besser als wohlreichendes Salböl. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Besser, man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Festgelagers. Denn dort ist das Ende aller Menschen. Und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz, und das ist ein Schlüssel hier, gebessert. Im Leiden werden wir gereinigt. Im Leiden wenden wir uns an Gott. Hier leidet der Prophet so sehr, dass er sich zu Gott hinwendet und schreit zu Gott. Und in diesem Schrei fängt schon das Prozess der Heilung, der Reinigung und Wiederherstellung. Und deswegen steht hier, Kummer ist besser als Lachen, denn wo das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Es ist komisch, wie diese Welt zugrunde geht. Und wenn man sich das anguckt, was man so angeboten bekommt im Fernsehen. Alles nur Party. Es wird nur gefeiert. Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören. 2. Korinther, diesmal ist es 2. Korinther 7 und Vers 10. Schreibt Paulus und sagt, mittendrin in einer Gemeinde, die eigentlich in eine große Not ist, schreibt er und sagt, denn die Gottgewollte Betrübnis, das Leiden, das ist dasselbe Wort, bewirkt eine Buße zum Heil. Es bringt uns zur Umkehr aus dem Elend heraus, dass wir uns an ihm wenden und bei ihm Heil und Hilfe empfangen. Paulus sagt in Apostelgeschichte, Oder das heißt, nein, das war nicht Paulus, das waren seine Kollegen, die Apostel. Sie waren voll Freude, weil sie gewürdigt wurden, Schmach zu leiden, um Jesus willen. Paulus schreibt in Römer, wenn wir wirklich mit ihm leiden, auf rechte Weise, nicht unsere eigene Dummheit, wenn wir willentlich oder wirklich mit ihm leiden, werden wir mit ihm verherrlicht. Wir leiden Verfolgung, aber werden im Leiden nicht verlassen. Durch das Leiden vollendet Gott das, was er eigentlich will. Er nimmt das Leiden zum Werkzeug. Am Ende des Psalmes werden wir sehen, wenn ich dazu komme noch, Ziel und Sinn der Tatsache, dass Gott uns leiden lässt. Die ersten vier Verse enden mit einem Seeler. Dann das ist der erste Abschnitt, jetzt kommen wir zum zweiten. Du hältst meine Augenlider offen. Ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in mein Herzen nach und forsche mein Geist. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade, als ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat den Gott vergessen, der gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Hat den Gott vergessen, gnädig zu sein? Das ist die Grundlage, das ist die Festung des christlichen Glaubens. Gnade. Aber sogar an der Gnade wird gerüttelt hier in ihm. Gott lässt ihn aber nicht alleine in dem Ganzen, sondern er ringt mit und um und mit ihm. Er klagt hier und argumentiert mit sich selbst. Er zweifelt. Er ist an der Grenze des Verzweifeln. Wenn Gott ihm hier nicht auffängt, dann kippt er um. Dann ist es aus mit ihm. Das ist so mit Menschen, die verzweifeln. Immer hier hin und her gezogen, geworfen, sind zwei, ist das richtig auf deutsch, Fällen. Das ist Verzweiflung. Was soll ich denn glauben? Wer ist denn Gott? Wer ist denn Gott eigentlich? Kann es sein, dass Gott doch nicht gnädig ist? Dass er unbarmherzig ist? Das geschieht, weil er in seine Gedanken mit sich selbst argumentiert. Er wendet sich nicht an Gott. Er zweifelt und verzweifelt. Dann sagt er nochmal in Vers 10, Selah. Es ist halt, als ob der Heilige Geist das eigentlich selbst sagt. Hey, Asaf, ruhig. Ruhig, mein Junge. Du drehst hier durch in deiner Verantwortung als Prophet und Anbetungsleiter. Ich habe alles im Griff. Du tust dir keinen Gefallen und die Menschen, für den wie du verantwortlich bist. Vertraue mir. Ich habe die Dinge im Griff. Jakobus sagt, wenn du glaubst, empfängst du. Aber der Zweifler, der soll gar nicht dran denken, dass er etwas empfangen würde. Wir empfangen durch Glaube, durch Vertrauen. Das Wunder geschieht in dem Moment, wo wir uns entscheiden zu vertrauen, wo wir uns von uns selbst hinwegwenden, unsere eigenen Gedanken, das, was wir erleben und wie wir die Dinge sehen, zu Gott hin, dann werden wir von Gott selbst herausgerissen. Vers 11. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderung, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Er ist jetzt nun bereit, das Leiden anzunehmen als etwas, was Gott zugelassen hat. Es gibt, wie gesagt, in der christlichen Szene unheimlich viele Lehrer, die sagen, es ist unnötig, du musst nicht leiden. Leiden muss nicht sein. Wenn du richtig glaubst, wirst du nicht leiden. Du musst nur richtig glauben. Und das ist eigentlich eine säkulare Lehre. Sie ist nicht biblisch, sie ist aber genommen worden und in der Bibel oder mit der Bibel angewandt worden. Sie ist aber unbiblisch. Die Bibel spricht von Leiden und sagt uns, dass wir durchleiden müssen, dass unser Herr gelitten hat und wenn wir ihm nachfolgen, dass wir leiden werden. Das sagt uns die Bibel immer wieder, Alt- und Neuen Testament. Wir müssen das Leiden, was Gott zulässt, annehmen, solange er das für uns bereitet hat, damit wir durch das Leiden zu ihm hingezogen werden und verändert werden. Und wenn das Leiden Sinn und Zweck erfüllt hat, dann führt er uns heraus. Er führt uns durch, er ist bei uns, er geht mit uns durch und in dem Leiden. Und es ist oft so, dass man im Leiden, wieder zurück zur Familie, als ich mich überwunden habe, vom Einzimmer, um mein Zimmer, um meine Depression herauszugehen, um bei David zu sitzen und mit David zu reden, mit ihm zu beten, die Bibel zu lesen, mit ihm zu singen. Grausam wahrscheinlich für unsere Ohren, aber für Gott war das schön. Wir haben zusammen gesessen und haben nachgedacht über Gottes Wunder und das, was er in der Vergangenheit getan hatte. Und das tut auch hier der Psalmist. In dem Moment war es herrlich. Seine Schmerzen waren irgendwie für ihn nicht mehr spürbar, aber noch da. Und äußerlich sah er fertig aus. Aber ich schaute ihn an und denke, David, du bist so schön. Du bist so groß. Du bist so stark. Ich konnte sehen, das, was Gott in und durch sein Leben, ein schwaches Gefäß, das jetzt nun sehr alt und schwach ist, getan hatte. Ich konnte das Leiden mit ganz anderen Augen sehen. Und im Leiden konnte ich die Herrlichkeit Gottes gesehen. Vor kurzer Zeit habe ich wieder meine Schwester, die ich schon mehr als 30 Jahre kenne, die für mich sehr wertvoll ist. Sie kommt hier nicht mehr zur Gemeinde, weil sie es nicht kann. Aber sie hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich habe diese liebe Schwester gesehen vor kurzem und ich habe gesehen, ich habe gedacht, oh Mann, 5 Chemotherapien. Ich erkenne sie kaum noch, wenn ich hingucke. Sitze aber mit ihr an einem Tisch 3 Stunden lang. Und da ist in diese Schwäche nach 5 Chemotherapien. Und sie ist nicht mehr 17. Sie ist nicht ganz so alt wie ich, aber wir sind so im ähnlichen Alter. Ich habe lange nicht so viel Kraft und Herrlichkeit gesehen als in meine Schwester. So viel Schönheit. So viel Hoffnung. So viel Freude. Das habe ich in, weißt du, diese oberflächliche Menschen oder Christen, die nur immer Party, ist alles so flach. Es hat keine Tiefe. Es ist wie ein Kinderspiel. Es ist eine Art von weltlichem Christentum. Nicht, dass Gott, ich möchte wirklich das nicht überziehen heute Morgen, nicht, dass Gott will, dass wir Freude haben. Gott will, dass wir stark und gesund sein. Gott will, dass wir Freiheit genießen. Auf jeden Fall. Und das ist Hauptsache. Aber ich möchte heute Morgen sagen, dass das andere dazu gehört. Und wenn wir dorthin kommen wollen, zu wahrer Kraft und wahrer Freude, die tiefe Wurzeln haben, dann müssen wir in Phasen des Lebens durch Leiden gehen. Gibt es hier jemanden, der nicht leidet? Sogar unser Pastor, seine Familie leidet. Schon Wochen, wir sehen das vielleicht nicht. Süßer weiß auch, was Leiden ist. Menschen, die in Verantwortung sind, leiden oft mehr als andere. Und ich sehe gerade eine Schwester, die mich anguckt. Kenne die so viele Jahre, auch 30 Jahre. Und sie hat so gelitten. Aber sie ist so eine starke, wunderbare, freudige Frau. Da ist etwas geschehen, weil sie sich im Leiden zu Gott gewandt hat und gelernt hat, alles auf ihm zu werfen, um ihm anzubeten. Und nicht zu zweifeln und verzweifeln an der Güte Gottes. Wie könnte Gott? Gott verändert sich nicht, er bleibt. Er verändert sich nie. Gott war immer gnädig und barmherzig. Aber sogar Asaf. Und das dürfen wir nicht vergessen. Unser Ältesten geht's auch oft so. Wie Asaf hier. In ihrer Verantwortung. Und deswegen sagt Paulus, betet für mich. Betet für uns, die wir Verantwortung tragen und lehren und in der Gemeinde dienen. Die Verantwortung tragen. Wir brauchen Gebet. Die Last ist schwer. Es ist nicht so einfach. Und diese Pastoren, die immer gut drauf sind, alles im Griff haben, und so versiert sind und, weißt du, und so glatt, da glaube ich nicht. Die Bibel lehrt mir etwas anders. Mein Meister hat gelitten, so werde ich auch leiden. Und wir suchen es nicht. Wir wollen ja uns nicht selbst kasteien. Nein, nein. Wenn aber Gott es zulässt, nimm es an. Und er führt dich durch und es wird dir zum Segen. Jetzt waren wir bei dem zweiten Seeler, jetzt kommen wir zum dritten. Und ich sage, ich will das erleiden. Ich will dieses Leiden annehmen. Und hier an diesem Punkt kommt die Wende. Er ruft und schreit zu Gott in seine Not. Er versteht die Welt nicht mehr. Er richtet mit sich selbst, versucht, das Ganze selber in Griff zu kriegen, die Situation zu verstehen, aus eigener Kraft, intellektuell, seelisch, egal wie. Aber er dreht sich nur im Kreis. Und hier erst in Vers 11 geschieht das Wunder. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderung, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Das Wort hier, erleiden, ist Chala. Und das ist auf Englisch Affliction und bedeutet krank, krank machen, krank sein. Und durch die Krankheit, durch das Leiden, kommt die Umwandlung, die Veränderung. Ich mache mich selber krank. Das sagen wir doch Menschen, die sorgen, oder? In der Familie ringen wir mit dem Sorgen, hey, bitte nicht. Es verändert nichts. Was ändert das, wenn ich mir Sorge mache? Wird nur schlimmer, oder? Sorge nicht. Werf deine Sorgen auf ihn, vertraue ihm. Und das ist die Wende. Und hier, er leidet lange Zeit, der Prophet, aber kommt aber zum Punkt und sagt, es liegt an mir. an mein Denken, an meine Sicht. Ich bin in mir selbst gekehrt. Ich drehe mich um Kreis und muss mein Haupt aufheben zu ihm. Und in dem Moment, wo er das annimmt als sein Problem und nicht Gottes Problem, ändert sich das Ganze. Ich sage, ich will das erleiden, die Änderung, welche der rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Retro-Look. Er schaut zurück und denkt über, wie dieser Gott gewesen ist zu seinen Vorvätern. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Gott ist doch schon immer treu gewesen. Ich habe ihm geprüft. Er hat sein Volk, er hat mich immer wieder herausgeführt. Er hat mich immer wieder auf die Beine gestellt. Er hat mich nie in Stich gelassen. Wahnsinn, wie komme ich dazu, an ihn zu zweifeln? Ich denke, Gott muss das auch persönlich nehmen. Der ist mir so treu, hat mir aus der Scheiße geholt. Verwirrung, Kaputtheit, Krankheit, Elend. Ich habe wie ein Schwein gelebt. Er streckt seine Hand aus und holt mich heraus und stellt meine Füße auf festen Grund und führt mich durch das Leben, jetzt als Gläubiger, an die 40 Jahre. Und wenn ich zurückschaue auf diese 40 Jahre, er hat mich nie in den Stich gelassen. Er hat mich nie vergebens leiden lassen. Ich habe viel gelitten, aber nie vergebens. Und Geschwister, ich würde mein Leiden nie hergeben. Nie. Mein Leiden mit Christus ist so wertvoll, weil ich dadurch zu ihm hingezogen worden bin. Das hat mein Leben gereinigt und schön gemacht. O Gott, dein Weg ist heilig. Plötzlich, als ob man einen Schalter umschmeißt und sagt, ich will mich nicht mehr um mich selbst drehen. Ich will die Situation annehmen, Gott bei der Hand nehmen, ihn nicht loslassen und mich herausführen lassen. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Ach, als dich, entschuldige, dann kommt wieder die Pause, Selah. Als dich, o Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus. Es donnerte im Gewölk. Und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind, Blitze erhellten das Erdkreis, die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußtapfen waren nicht zu erkennen. Du führest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Hier steht, als Gott oder als dich, o Gott, die Wasser sahen. Ist irgendwie, die Wasser sahen Gott und wichen. Die Wasser des Meeres sehen Gott, sie weichen zurück vor den allmächtigen Gott, nehmen seine Ordnung an, sie weichen zurück, nehmen die göttliche Anordnung, Ordnung an und das Volk wird durchgeführt auf trockene Land. Das Wasser sieht Gott und hört auf Gott. Die Vögel, die Natur. Ich weiß es nicht, bin ich da zu blöd oder zu dumm oder naiv, wenn ich sage, ich höre die Vögel und weiß, wem sie preisen. Sie beten an. Die Natur, die ganze Schöpfung betet Gott ständig an. Das Wasser sieht Gott und weicht zurück. Aber wir Menschen, wir sehen Gott erst gar nicht. Hinweg mit ihm! Ich kann Gott nicht sehen. Ich kann ihn nicht, ich will ihn nicht sehen. Ich sehe ihn nicht, weil es mir nicht passt. Aber das Wasser und die Natur beugen sich Gott. Und der Mensch, der hartnäckig, starrköpfig, eigensinnig ist, weigert sich, Gottes Ordnung zu beugen. Den Weg führt hier durchs Wasser. Und ich will damit jetzt schließen. Ja. Wisst ihr, das Volk Israel sind damals, und das geht auch hier nicht nur, aber auch hier um diesen Weg durchs Rote Meer. Das Wasser weicht zurück, das Volk läuft. Da sieht man die Fußstapfen. Und dann aber schließen sich Wasser und die Fußstapfen sind nicht mehr zu sehen. Ist es einfach, Gott zu folgen, wo wir Dinge sehen und verstehen? Es macht uns nicht so große Mühe. Aber in dem Moment, wo sie mit Wasser zugedeckt werden und von uns wirklich verlangt wird, dass wir Gott vertrauen, ohne zu sehen und ohne zu verstehen, ihm einfach nicht loslassen und mit ihm zu gehen, sozusagen wie bei Petrus, auf Wasser zu gehen. Petrus schaute Jesus in Matthäus Kapitel 14, so in der Richtung ist es. Petrus schaut Jesus an und geht aufs Wasser. Und solange er sein Blick auf Gott ausgerichtet hat, auf Jesus Christus, auf seinen Erlöser, geht er aufs Wasser. Bis in dem Moment, wo er sich zum Sichtbaren, Vergänglichen, zum Materiellen hinwendet und er Angst bekommt, das Meer bekommt, er richtet nicht mehr sein Herz, seinen Sinn, seine Suche auf Christus, in dem Moment, wo er das tut, geht er unter im Meer. Ich glaube, lass uns doch mal ganz kurz diese Verse sehen und dann auch Schluss machen. Matthäus, es ist tatsächlich Matthäus 14. So mittendrin. Ihr könnt es ja zu Hause lesen, als Hausarbeit. Matthäus 14. Und zwar 24 bis 21. Aber hier in diesen Versen wird es ganz deutlich. Petrus will mit Jesus gehen aufs Wasser, in vollstem Vertrauen. Wie bereits schon gesagt, wenn ich die Fußtapfen sehe, wenn sie offengelegt sind, kann ich gehen. Wenn aber, es verlangt viel mehr Vertrauen, wenn diese Fußtapfen zugedeckt sind, wo ich Dinge nicht sehen und nicht verstehen kann, dennoch stets bei ihm zu bleiben und mit ihm wandeln, das ist viel schwerer. Und das ist eigentlich ein wahres Glaubensleben, wo ich hinter ihm herdackeln kann oder mit ihm gehen kann, Hand in Hand, in vollstem Vertrauen. Das tut jetzt der Prophet hier. Er ringt mit Gott, er erkennt, dass er sich um sich selbst dreht. Gott greift ein und holt ihn heraus. Er konzentriert sich, er meditiert über dem, was Gott schon bereits getan hat. Sein Glaube wird gestärkt und er bricht aus in Anbetung. Also mit Hoffnungslosigkeit, Zweifel. Mit Schreien fängt das an. Und am Ende geschieht das, was immer geschieht, wenn wir Gott mit aufrichtigen Herzen suchen. Und das ist Anbetung, Freude, Kraft, Freiheit. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußtapfen waren nicht zu erkennen. Die sind aber mitgegangen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Jesus, wir danken dir dafür, dass auch wenn wir zweifeln, auch da, wo wir verunsichert sind, auch da, wo wir loslassen, du lässt nie los. Du lässt uns nie im Stich. Und wir danken dir, dass Durchleiden am Ende ist das, was du für uns vorhast und willst. Freude, Kraft, Heil. Ein Leben in Ewigkeit, ohne Leid, ohne Schmerz und Geschrei. Dafür preisen wir dich. So hilfe du uns, dass wir treu mit dir wandeln und nicht loslassen und nicht zweifeln und verführt werden zu verzweifeln. Herr, sei uns gnädig. Wir preisen dich dafür, dass du uns nicht loslässt. Amen.